Morgen zusammen. Ich wünsche uns Gottes Segen für diese Stunde und begrüße auch alle, die zusehen, die zuhören. An jeden, der hier ist, freue mich, dass es uns immer noch möglich ist. Und wir wollen auch jetzt stille werden und hören, was der Herr uns auch zu sagen hat. Zu den der Einleitung aus Jesaja 36 gelesen. Es war die Zeit Hiskias, als Hiskia König von Juda war, und er wurde ja mit 25 schon König. Und dann war es 3 Jahre später, dass er miterleben musste, wie das Nordreich Israel von den Assyrern angegriffen wurde und wie die Bevölkerung auch ins Exil verschleppt wurde. Und als letztes fiel die Stadt Samaria nach 3 Jahren Belagerung, also eine echt harte Zeit. Und das Assyrische Reich, das war damals eine Weltmacht, die haben viele Länder und Völker schon besiegt gehabt, unterworfen, und etwa 7 Jahre später war es dann soweit, dass die Assyrer auch gegen das Südreich Juda marschiert sind. Und Hiskia hat erst versucht, den König Sanherib zu besänftigen, hat ihm Gold, Silber geschickt, aber das hat den König nicht abgehalten, sondern er hat den Rabschake, also das bedeutet übersetzt der Oberbefehlshaber, mit seiner Armee gesendet, um Jerusalem einzunehmen und Juda einzunehmen. Und die haben auch schon alle Städte eingenommen, also 46 befestigte Städte. Und eigentlich war nur noch Jerusalem übrig. Und Hiskia, er hat sich in dieser Stadt, kann man sagen, verschanzt. Und von außen betrachtet war Jerusalem dem Untergang geweiht. Die waren eingekesselt, eingekreist. Und es gab auch keine Fluchtmöglichkeit mehr. Die einzigste Frage war eigentlich, wie lange soll dieses Spielchen noch dauern? Sollen sie sich vielleicht gleich ergeben? Oder sollen sie noch kämpfen? Ja, müssen sie vielleicht auch ausgehungert werden wie Samaria? Und der Rabschake, der wollte das ein bisschen beschleunigen, wollte ein bisschen verschrecken unter der Bevölkerung Jerusalems sorgen, wollte sie überreden. Und ist dann an die Tore gekommen und hat geprahlt, was für ein Reich sie doch sind, was für eine Armee sie haben, wie stark sie sind, was sie schon alles erobert haben, und hat auch viele Versprechungen gemacht und wollte die Herzen der Männer von Hiskia abwenden, von ihrem König. Und er hat auch versucht, den Hiskia so als Narren hinzustellen. Der Hiskia, konnte der nicht erkennen, dass sie keine Chance mehr haben, dass sie eingekesselt sind. Und so interessant, die Assyrer, die hatten ja auch vom Gott Israels gehört. Aber die waren auch der Meinung, also der kann jetzt auch nicht mehr helfen. So wie die Lage ist, was soll der da noch machen, dieser Gott Israels? Und der Rabschake, der verhöhnt ja Jerusalem sogar, indem er behauptet, ja, Gott hat mich gesendet. Gott hat mich gesendet, um Jerusalem zu zerstören. Und er konnte nicht verstehen, warum Hiskia nicht endlich aufgab. Und er stellt dann eine Frage dem Hiskia, die möchte ich ihm nochmal lesen. Jesaja 36, der 4. Vers, dort hieß es: Und der Rabschake sprach zu ihnen: Sag doch dem Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien, was ist das für ein Vertrauen, was du da hast? Und diese Frage, mit der wollen wir uns heute beschäftigen. Anders gefragt, worauf vertraust du? Und andere Übersetzungen sagen, was ist das für eine Stütze, auf die du dich da lehnst? Oder woraus ziehst du deine Zuversicht? Worauf setzt du deine Hoffnung? Was oder worauf gründest du deine Sicherheit? Was ist überhaupt Vertrauen? Vertrauen ist die Überzeugung, dass wenn etwas passiert, wenn etwas gesagt wird, getan wird, dass es wahr ist und richtig. Eine Überzeugung. Es hat auch mit Sicherheit und mit Glauben zu tun. Man glaubt an jemanden oder an etwas, das einem eine Sicherheit gibt. Auch für die Zukunft Sicherheit. Also Vertrauen bezieht sich nicht nur auf die Gegenwart, sondern auch auf die Zukunft, was vor einem liegt. Und Vertrauen ist auch nicht einfach da. Wenn wir einem Menschen begegnen und er sagt was, dann haben wir nicht gleich Vertrauen zu ihm. Also Vertrauen, das muss erstmal erworben werden und kann dann auch ausgebaut werden. Zum Beispiel durch Erfahrungen, die man macht, dass man vielleicht einen Freund hat und dann merkt man, ich war in Not, der hat geholfen. War wieder in Not, habe Schwierigkeiten gehabt, der hat wieder geholfen. Und dann wächst dieses Vertrauen, dass ich sage, wenn wieder was passiert, ich weiß, der wird mir wieder helfen. Aber nicht nur durch das, was wir erleben, sondern auch durch das, was wir hören und lesen, können sich unsere Überzeugungen bilden. Ja, was wir in der Zeitung gelesen haben, steht doch in der Zeitung. Das muss doch wahr sein. Oder ganz anderer Bereich. Wir hören, dass eine bestimmte Medizin für eine bestimmte Krankheit gut ist. Ja, dem vertraue ich. Warum? Mein Arzt hat es gesagt. Der Arzt meines Vertrauens, so sagt man, ja. Also bildlich gesehen, wir lehnen uns voller Vertrauen auf einen Stab mit unserem ganzen Gewicht und hoffen darauf, dass er nicht zerbricht, dass er uns hält. Haben diese Überzeugung, dass er uns halten wird und nicht bricht. Man vertraut, wenn man theoretisch etwas verlieren kann. Ja, wenn man irgendwelche Sorgen hat für die Zukunft, Schwierigkeiten sieht, Unsicherheiten, Ängste und denkt, dass man etwas verlieren könnte, dass etwas geschehen könnte. Also um einen herum, das schwankt alles, bewegt sich alles und man sucht einen festen Halt. Eine Sicherheit sucht man und stützt sich darauf und hofft, dass ein positiver Ausgang ist, dass alles gut wird zum Schluss. Ja, und wir Menschen, wir sind so, wir suchen Sicherheit. Wir suchen irgendwas, was uns Halt gibt. Ich bekam vor kurzem mit, wie in der Stadt Menschen befragt wurden, worauf vertraut ihr? Und dann die allermeisten, die haben gesagt, ja, Familie, Eltern, Freunde, darauf vertraut man. Ja, die Menschen, die einem nahestehen, die man kennt. Und trotzdem bekommt man immer wieder so mit, auch was so geschrieben steht, ja, Gewalt in den Familien, gerade in der heutigen Zeit, nimmt immer mehr zu, heißt es. Dann stellt man fest, dass die Menschen doch oft anders handeln, wie wir es gedacht haben. Auch wenn wir sie kennen, und gesagt, ja, der wird da so und so handeln. Und dann stellen wir fest, der hat ganz anders gehandelt, wie wir das uns vorgestellt haben. Haben gedacht, vielleicht, dass er uns für die Zukunft beisteht. Und auf einmal hören wir oder merken wir, Menschen wenden sich von uns ab. Ja? Oder handeln anders, wie wir gedacht haben. Oder eine Person stirbt, ist nicht mehr da. Was dann? Manche sagen, ja, wir vertrauen der Gesellschaft. Man hört so immer wieder, ich glaube an das Gute im Menschen. Aber sagt uns das Wort Gottes nicht, dass alle Herzen von Geburt an böse sind? Und wenn es drauf ankommt, da trachtet doch jeder nach seinem, nach seinen Vorteilen. und ist sich selbst da der Nächste. Andere sagen, sie vertrauen auf die Politik, auf die Regierung. Ja, das wurde uns doch gesagt. Aber müssen wir nicht eigentlich tagtäglich erleben, dass Versprechen nicht nur gegeben wurden, sondern auch gebrochen wurden? Dass es gar nicht möglich war, oftmals auch, das überhaupt einzuhalten. Man vertraut auf Friedensabkommen, ja, dass Grenzen eingehalten werden. Und dann lesen wir, dass Grenzzäune niedergerissen werden. Frieden, der in Gefahr steht. Ich habe gehört, der Putin, der sammelt die Panzer an der ukrainischen Grenze. Keine Ahnung, was der vorhat. Kann man der Tinte auf dem Papier trauen? Der Unterschrift, die jemand da drunter gesetzt hat. Andere vertrauen den Medien, das, was gesendet wird, geteilt wird. Ich habe da eine Nachricht bekommen, da hieß es so und so. Und glaube ich. Eine extrem große Gefahr heute, auch für uns, weil unsere Überzeugungen, die ja die Grundlage sind für unser Vertrauen, unsere Überzeugungen werden ja manipuliert, werden geformt durch das, was wir lesen. Da stehen Menschen und Organisationen dahinter, die wir gar nicht kennen. Und wir hören darauf. Und es gibt so diesen englischen Begriff Fake News. Ja, im Nachhinein stellt man fest, das war alles erfunden. Stimmt gar nicht. Was im Internet alles so drin steht. Ja, Menschen vertrauen auf Tabletten und Therapien. Dann wird alles gut werden und wird immer alles gut. Mein Chef ist auch gerade sehr krank, hat alles Mögliche schon ausprobiert. Der Arzt hat gesagt, Tabletten einnehmen, nichts. Therapien, nichts. Alles Mögliche. Fragt, und wie geht's? Ist gut geworden? Nein, wie vorher. Drück mir die Daumen, sagt er. Ich sage, du, mit dem Daumen drücken bin ich nicht so, ich kann für dich beten. Hat gesagt, ja, bitte bete für mich. Oft hilft Medizin, natürlich. Aber unser ganzes Vertrauen darauf setzen? Es ist meine Sicherheit. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen von einem Mann, der hat sich absichtlich mit Corona angesteckt. Ja? Dass er wieder das Leben genießen kann. Ich gesagt, wird schon nicht so werden. Und wenn, dann kommen wir ins Krankenhaus und werde ich behandelt. Der Mann ist tot. Absichtlich in Gefahr begeben, was wir nie tun sollten. Und falsches Vertrauen, aufs Falsche vertraut. Menschen vertrauen auf Geld, aufs Festgeldkonto, auf die Aktien, auf Wertpapiere, Bitcoins, digitale Währungen. Und manche sagen, nee, mein Geld unter der Matratze, da bin ich sicher, auf jeden Fall. In der Türkei, weiß nicht, ob wir das mitbekommen haben, da müssen die Menschen gerade erleben, wie ihr Geld vom Wert her den Bach runtergeht. Innerhalb von ein paar Tagen oder ein paar Wochen 25% verloren an Wert. Da haben die Menschen gespart und gespart. Und die Menschen verarmen dort gerade. Die sind verzweifelt. Ja, das Geld ist nichts mehr wert. Oder ich denke an den schwarzen Donnerstag, der 24. Oktober 1929. Der Börsencrash in New York. Wie viele Menschen haben sich da ihr Leben genommen? Alles, worauf sie vertraut haben, ist zerbrochen. Weg. In Sprüchen heißt es, wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen. Ich habe von einem Mann gehört letztens, dem seine Freunde sind so zu ihm gekommen und haben gesagt, wir haben da so ein Projekt, eine todsichere Sache. Wenn du da investierst, du kannst ein Vermögen machen und ein sorgenfreies Leben haben und da übrigens Christ, dann kann man auch viel Gutes damit tun. Das ist immer sehr geistlich an, gell? Kann man viel Gutes damit tun, dann mit dem vielen Geld. Das Problem war, er hatte nicht so viel Geld und dann hat er seine Eltern überredet, ihm 75.000 Euro zu geben. Und ich denke, wir ahnen schon, was passiert ist. alles verloren, Projekt gescheitert. Er hat nicht nur selber alles verloren, seine Eltern haben auch alles verloren, sie mussten ihr Haus verkaufen. Der Mann ist jetzt sehr bescheiden und demütig geworden, muss jeden Tag mit ansehen, wenn er seine Eltern sieht, wie er daran erinnert. Manche sagen, nee, auf Geld vertraue ich nicht, aber auf den Grund und Boden vertraue ich. Das hat seinen Wert, das steigert sich sogar der Wert. Ich weiß nicht, ob es meine Urgroßeltern waren oder meine Ururgroßeltern, die ja noch nicht an Gott geglaubt haben. Die waren reich, die haben viel gehabt. Aber dann kam die Regierung, hat einmal alles weggenommen. War nichts mehr da. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt ihn doch zum Tod. Unser Vertrauen auf Menschen zu setzen, das ist gefährlich, kann uns teuer zu stehen kommen, aber unser Vertrauen auf das Wetter zu setzen, auf irgendwelche Umstände zu setzen, auf irgendwelche Gegenstände zu setzen, ist absolut töricht. Ist töricht. Und davon abgesehen, wie viel müssen wir denn haben, dass wir sicher sind? Wenn wir jetzt mal das Geld nehmen, wie viel muss ich mir denn anhäufen, damit ich wirklich, wirklich sicher bin? Gibt es da ein Ende? Worauf kann man vertrauen? Der Hiskia, der war in einer sehr schweren Lage hier, der war umzingelt, eingekesselt. Und die Mauern, die würden auch nicht ewig halten vor den Belagerungswaffen und der gegnerischen Armee. Und man konnte doch seinen Tod bestenfalls hinauszögern. Und es wäre auf jeden Fall eine Zeit voller Leid, die vor ihnen wartet. Hungersnot, wenn sie da drin bleiben und sich versuchen zu wehren. Seuchen und die Angst unter den Menschen. Ja, Samaria, 3 Jahre belagert worden. Das nagt doch an den Menschen auch. Konnte Hiskia jetzt noch Hilfe erwarten von Ägypten? Ägypten war zur Zeit der Könige oft ein Vertragspartner. Das waren Verbündete oftmals. Und wir lesen auch später, nach Hiskias Zeit, wie Israel oder Juda auf Ägypten vertraute. Und dann sind die Propheten gekommen, allen voran Jeremia, und gesagt, vertraut nicht auf Ägypten. Vertraut auf Gott. Hat niemand drauf gehört. Und das Resultat war, dass Ägypten entweder geschlagen wurde oder sich einfach hieß es, oh, die sind doch nicht auf dem Weg, haben Verrat begangen und Judas untergegangen. Aber Hiskia war so nicht. Er vertraute nicht auf Ägypten. Hiskia stand vor einer großen Probe. Und ich habe mir das so versucht vorzustellen. Wir können uns das immer so schlecht vorstellen, finde ich. Aber es ist alles wahr. Es ist alles geschehen. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt so auf der Mauer stehen würde und würde so runterschauen, ich wüsste, das ist jetzt die letzte Stadt. Alle anderen, alle Länder um mich herum, alle anderen Städte um mich herum, sind alle schon eingenommen. Und der Rabschake, der spottet noch und sagt, ich will dir mal 2000 Pferde hinstellen, mal schauen, ob du so viele Leute hast, um sie draufzusetzen. Ja, also sagen wir mal, der hat 2000 Reiter gehabt, nur Reiter. Das war der kleinste Teil einer Armee. Und wir haben später noch einen anderen Bericht, wo ich kurz erwähnen werde, da waren fast 200.000 Soldaten. 200.000 Fußvolk, Belagerungswaffen. Ich stehe so auf der Mauer und schaue und voll mit Soldaten. Kein Fluchtweg, keine Verbündeten. Worauf vertrauen? Keine Rettung. Und wir werden immer wieder in solche Situationen geführt. Kleinere. Manchmal auch wirklich große und schwere, wo dann geprüft wird, ja, versagen wir? Öffnen wir gleich die Tore dem Feind? Ergeben wir uns gleich? Oder vertrauen wir auf Ägypten? Auf die Menschen in der Welt? die Welt. Und der Rabschake, der wendet sich an die Bewohner Jerusalems und sagt im 14. Vers, so spricht der König, lasst euch von Hiskia nicht verführen, der kann euch nicht retten. Wie wahr? Hiskia kann nicht retten. Wir können uns nicht selber retten, aber wie gerissen ist der Feind? Da steht er, greift von außen an. Und dann kommt er und will von innen auch noch Unfrieden stiften, will unruhig machen, will, dass man sich gegen den König wendet, zweifelt am König. Der kann doch jetzt auch nicht mehr retten. Kennen wir das? Aber der Rabschake hatte nicht automatisch in allen Punkten recht. Im 15. Vers sagt er dann, lasst euch von Hiskia auch nicht auf den Herrn vertrösten, wenn er sagt, der Herr wird uns gewiss retten und diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Der Rabschake, der handelt hier genauso, wie die Menschen immer handeln. Der sagt, wenn ich auf Menschen nicht vertrauen kann, dann doch auch nicht auf Gott. Und wenn ich auf das Geld nicht vertrauen kann und auf die Politik nicht vertrauen kann, vielleicht meinen Freunden nicht vertrauen kann, dann doch schon gar nicht auf Gott. Wenn ich schon nicht auf das Sichtbare vertrauen kann, das, was ich sehe, dann kann ich doch schon gar nicht auf das Unsichtbare vertrauen, wo ich nichts sehe. Aber was macht Hiskia? Als nun Hiskia im 37. Kapitel, Vers 14, als nun Hiskia den Brief aus der Hand der Boten empfangen gelesen hatte, ging er hinauf in das Haus des Herrn und Hiskia breitete ihn vor dem Herrn aus. Und Hiskia betete vor dem Herrn und sprach, O Herr der Herrscharen, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Herr, neige dein Ohr und höre. Tu deine Augen auf, O Herr, und sieh. Ja, höre alle Worte Sanheribs, der hierher gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben alle Länder der Heidenvölker und ihr Gebiet verwüstet. Und sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn sie waren keine Götter, sondern Werke von Menschenhand, Holz und Stein. Und so konnten sie sie vernichten. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du der Herr bist, du allein. Hiskia, er war kein Träumer. Der hat das schon sehr, sehr realistisch alles eingeschätzt. Der wusste genau, wer da vor den Toren steht. Er wusste genau, dass er sozusagen auf sich allein gestellt ist und dass es menschlich gesehen keine Hoffnung gibt. Er wusste, der Rabschake, der hat recht, die haben alle anderen Völker auch vernichtet. Das ist alles so. Aber Hiskia kennt einen Weg zur Rettung. Und wohin geht er? Er geht in das Haus des Herrn, nicht um sich dort zu verstecken. Er geht dorthin, um mit Gott zu sprechen. Er suchte den Herrn auf, etwas, was für Hiskia eine Gewohnheit war. Eine gute Gewohnheit. In dieser aussichtslosen Lage hielt er Gott für vertrauenswürdig. Er wusste genau, Gott kann helfen. Wie? Keine Ahnung. Weiß nicht. Aber Gott wird einen Weg finden. Kann ihm vertrauen. Wenn uns gegenüber jemand etwas verspricht und nicht hält, dann sind wir enttäuscht. Dann fragen wir uns, können wir überhaupt noch da vertrauen? Und wenn jemand etwas sagt und stellt sich heraus, es war nicht wahr, dann wurden wir belogen und betrogen. Und genau das ist es. Wir werden belogen und betrogen. Von den Menschen, von den Dingen in der Welt, vom Teufel, der hinter dem Ganzen steht und der uns Sicherheiten geben will. Der sagt, hier ist eine Sicherheit für dich. Und hier kannst du dich auch drauf lehnen auf diesen Stab. Will uns Sicherheiten geben, will, dass wir uns stützen auf Ägypten, auf alles, was so in der Welt ist. Und dann lässt er diesen Stab brechen. Und Menschen gehen verloren, alle Ewigkeit. Aber kann irgendjemand beweisen, dass Gott seine Versprechen nicht hält? dass er seine Verheißungen nicht gehalten hat bis jetzt und nicht hält. Dass er etwas nicht wahr macht, dass er seinen Kindern Versprechen macht und es da nicht hält. Können wir irgendeine Bibelstelle zitieren, wo wir sagen, hier hat Gott gelogen? Und Paulus, er schreibt, glaube ich, dem Titus vom Gott, der nicht lügen kann. Gott kann nicht lügen und davon abgesehen, warum sollte Gott überhaupt lügen? Warum lügen Menschen? Sie lügen einmal, weil sie Angst haben. Sie haben Angst, dass ihnen etwas geschehen könnte und dann lügen sie, um sich irgendwie zu schützen. Hat Gott es notwendig? Muss er sich vor uns, hat er Angst vor uns? Oder man lügt, um jemandem einen Schaden zuzufügen. Man will jemandem sein Vertrauen gewinnen, um ihn dann zu berauben oder so. Das macht der Teufel, macht sowas. Aber Gott, der hat es nicht nötig. Wenn er das will, dann kann er sich es nehmen. Der ist nicht mal jemandem Rechenschaft schuldig, weil er über allem steht. Gott lügt nicht. Das, was er uns versprochen hat in seinem Wort, was er uns gegeben hat, das hat er uns gegeben, weil er es uns geben wollte. Er hat es aus sich herausgegeben. Wir können ihm vertrauen. Seinem Wort und all den Verheißungen, die er uns gegeben hat. Und wir haben so viele Beispiele in der Schrift von Menschen, die Gott vertraut haben. Ein Abraham hieß es, geh in ein fremdes Land, was ich dir zeigen werde. Und Abraham hat vertraut, alles sein lassen, ist gegangen. Mose, da stand er vor dem Roten Meer mit dem ganzen Volk, über 1 Million Menschen. Hinten ihnen kommen die Ägypter. Und das Volk sagt, und Mose, er vertraut Gott. Gott wird einen Weg finden. In einer so aussichtslosen Lage. Und für Gott war es ein kleines, das Meer zu teilen und sie hindurchzuführen. Josua sollte 7 Tage um Jericho herumgehen, am letzten Tag 7-mal. Und dann würden die Mauern zusammenbrechen. Und er macht es. Ist es nicht verrückt? Menschlich gesehen, so ein verrückt, was der da macht. Aber er vertraute Gott. David steht vor Goliath, ein kleiner Junge vor so einem gepanzerten Mann, 3-mal größer wie der fast, voll ausgestattet, kampferprobt. Und dann hieß es, das Volk oder derjenige, der verliert, dessen Volk muss dem anderen für immer dienen. Lebensmüde. Nein, er vertraute Gott. So oft lesen wir von Menschen, die zu Christus, dem Sohn Gottes, kamen, ganz im Vertrauen auf seine Hilfe. Ich dachte an die Frau, wie sie sagt, wenn ich nur den Saum seines Kleides berühre, dann werde ich gesund werden. Und dann kommt sie und berührt den Saum. Die hat so dieses Vertrauen gehabt. Und sie wird gesund. Und Jesus sagt, Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Oder ich dachte an die Jünger, wie Jesus sie aussendet. Und sie sind gegangen im Vertrauen. Im Vertrauen auf das, was Jesus gesagt hat. Und dann kommen sie zurück und sagen, sogar Dämonen ausgetrieben. Oder ich dachte an die 2 Blinden, wie sie schreien, du Sohn Davids, erbarm dich unser. Und Jesus kommt und fragt, ja, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Ja, dass wir sehen können. Die Menschen, die hatten ein Vertrauen, die waren blind, die haben nichts gesehen, die haben nur gehört, immer wieder, wie die Leute gesprochen haben, ja, da ist einer, der Messias. Und wenn er redet, da werden Menschen gesund. Und vielleicht haben sie gehört, wie jemand erzählt hat, dass er selber gesund geworden ist. Und dann war in ihnen so dieses Vertrauen, ja, der kann auch uns gesund machen. Und dann auf einmal eine Menschenmenge, was ist hier los? Der Messias kommt. Herr, du Sohn Davids, hier sind wir. Erbarm dich unser. Die haben so dieses Vertrauen gehabt, jetzt. Und der Herr erbarmte sich. Und machte sie sehend. Halten wir Gott für vertrauenswürdig? Haben wir nicht schon selber oft erlebt? Hat er uns nicht so oft geholfen in Gefahren, in Lagen, wenn ich zurückdenke oder in mein Leben schaue, wo man nicht weiter wusste? Und wir sind alle hier. Wir sind alle hier. Diese Erfahrungen mit Gott, die wir schon gemacht haben, haben die unser Vertrauen in Gott gestärkt? Du hast vor einiger Zeit diesen Satz, den habe ich schon ein paar Mal gehört. Vertrauen ist ein Vorschuss in das Handeln Gottes. Auch wenn wir nicht wissen, ob Gott helfen wird, vertrauen wir ihm schon mal. Wir geben Gott einen Vertrauensvorschuss. Das hört sich gut an, aber ich muss sagen, in mir hat sich alles zusammengezogen, als ich es gelesen habe. Was für ein Hochmut. Wir müssen Gott einen Vorschuss geben. Und dann muss Gott beweisen, dass er das Vertrauen würdig ist. Hat nicht er in uns investiert? Hat nicht er uns zuerst geliebt? Liebt er nicht alle Menschen, obwohl viele ihm nicht dienen und vielleicht auch nie dienen werden? Hat er nicht seinen Sohn gegeben? Wenn jemand vertrauenswürdig ist, dann doch Gott, der ihn jeden trägt und erhält. Er hat einen Vorschuss gegeben, sein Sohn. Was hat Jesus gelitten für uns? Hat unsere Sünden auf sich genommen, all unsere Schuld? Hat gelitten für dich und für mich? Was hat er alles durchgemacht? Glauben wir, dass jemand seinen Sohn in den Tod geben würde, um unser Vertrauen zu gewinnen und uns dann zu betrügen? Wenn jemand seinen einzigen Sohn gibt, dann können wir ihm vertrauen. Wir können Gott vertrauen. Von König Hiskia heißt es so, in 2. Könige 18, Vers 5 bis 7, das war noch davor, bevor diese Begebenheit geschehen ist. 2. Könige 18, 5 bis 7. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israel, sodass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war, weder nach ihm noch vor ihm. Er hing dem Herrn an, wich nicht von ihm ab und befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose gegeben hatte. Und der Herr war mit ihm. Überall, wo er hinzog, hatte er gelingen. Er fiel aber ab von dem König von Assyrien und diente ihm nicht. Das war noch davor. Und wir erkennen hier dieses innige Verhältnis zwischen Hiskia und Gott. Der Hiskia, er hing ihm an, er wich nicht, er befolgte alles. Und Gott, der war überall mit ihm und gab ihm das Gelingen. Das ist nichts Unpersönliches. Das ist ein enges Verhältnis, was Hiskia hier mit Gott hatte. Gott war nicht fremd. Menschen oder dieses enge Verhältnis, das man hat, daraus entwickelt sich Vertrauen. Und je enger der Umgang ist, desto mehr Vertrauen bekomme ich. Menschen, die nicht Gott dienen, die können Gott nicht vertrauen. Sie kennen ihn nicht. Er ist für sie unsichtbar, etwas Fremdes. Sie spüren ihn nicht. Er muss erstmal in uns wohnen, muss unsere Herzen erfüllen. Wir müssen sein Kind sein und er unser Vater. Dass dieses Vater-Kind-Verhältnis da ist, dass dieses Vertrauen da ist zum Vater. Der Vater wird nicht immer alles tun, was das Kind wünscht. Und trotzdem kann das Kind vertrauen, wird immer alles zu meinem Besten tun. Und die Kinder, die haben dieses Urvertrauen zu den Eltern, vor allem die kleinen Kinder. Ja? Ist egal, was Mama und Papa sagen, das ist die Wahrheit. Ist richtig. Glauben wir, dass Gott alles richtig macht? Glauben wir, dass alles wahr ist, was er sagt? Wie viele Menschen, die das nicht glauben. Menschen, die sagen, ich glaube an Gott. Ich diene Gott. Vertraue nicht darauf. Dass wir ihm vertrauen, zeigt sich schon in den guten Zeiten. Wie hier bei Hiskia, der die Nähe suchte, nicht von Gott abzuweichen, seinem Wort nachzufolgen, seinen Willen zu tun. Und dann kann er uns segnen, wenn wir in Friedenszeiten nicht dieses Vertrauen zu Gott aufgebaut haben, dann kann es nicht da sein, wenn Kriegszeiten sind. Dann wird es nicht da sein. Wenn wir nie keinen Kontakt mehr hatten, engen mit Gott, ihn nicht kennengelernt haben, ihn nicht erlebt haben, und dann soll was passieren, auf einmal vertrauen wir Gott. Wenn sich Schwierigkeiten einstellen, nicht die Flinte ins Korn zu werfen, wie man so sagt. Als die Not da war, Hiskia, er wusste, wo er hingehen muss. War ihm für ihn ganz klar, ins Haus des Herrn. Weißt du auch, wo du hingehen musst? Wenn Not und Schwierigkeiten sind. Heute. Ich will sagen, heute. Heute beweist sich, worauf du vertraust. In diesen Zeiten, in denen wir leben, worauf vertraust du? Vielleicht fühlst du dich auch umzingelt. Siehst irgendwie keinen Ausweg, eine schwere Lage. Worauf du vielleicht auch vertraut hast, gedacht hast, dass irgendwie das so und so kommen könnte, das zerbricht alles. Worauf vertraust du? Weißt du, wo du hingehen musst? Jeremia 17, Vers 7, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Gott belohnt Vertrauen. Wir müssen nur zu ihm kommen. Der Hiskia, der wusste, ich muss zum Herrn. Ich weiß, Gott weiß alles. Und trotzdem kommt er und legt diesen Brief vor. Die Worte des Rabschake. Herr, hier ist es. Bitte hilf. Auch wir müssen zu Gott kommen. Wir brauchen nicht in irgendeinen Tempel gehen. Wir brauchen nicht mal hierher kommen. Er ist allgegenwärtig in unseren Herzen. Dass wir zu ihm kommen und ihn bitten. Gott will, dass wir ihn bitten, dass wir spüren, wir sind abhängig von Gott. Wir brauchen ihn. In der Lage, wo ich jetzt bin, ich brauche ihn. Ich komme ohne ihn nicht weiter. Er ist es, der mich retten kann. Und ihm ist doch nichts zu klein und nicht zu groß. Er liebt seine Kinder. Und wenn er seinen Kindern zur Rettung eilt, da kann ihn keine Armee aufhalten. Und wie wichtig ist es, dass wir ihm auch in den kleinen Dingen vertrauen. Ich bin heute Morgen wieder beschämt worden. Gestern einen wichtigen Gegenstand verloren, den ich brauche, ein gebräuchlicher Gegenstand. Und ich wusste nicht, wo er ist. Überall gesucht, ganz Familie hat gesucht, nichts. Und abends gegangen, ja, die Gedanken rattern, muss man sich eigentlich vorbereiten, ja, und schlafen möchte man auch. Und Herr, du weißt, abgegeben, morgens aufgewacht, weiter gerattert. Wo ist das? Dann habe ich gedacht, Markus, was bist du? Willst heute hier stehen, von Vertrauen reden? Vertrau doch auf den Herrn. Herr, du weißt doch alles. Du wirst auch da helfen. Aufgestanden, Eingriff, der Gegenstand war da. Ach Herr, hilf doch, dass wir vertrauen in den kleinen Dingen und in den großen genauso. Er vermag uns doch zu retten. Ich dachte an Paulus, wie er an 2. Timotheus schreibt, aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Ich bin überzeugt, sagt er, dass Gott es mir bewahren wird bis zu jenem Tag. Ich weiß, an wen ich glaube. Liebe Seele, weißt du, an wen du glaubst? An diesen großen Gott, dem nichts unmöglich ist, Und wie beweist sich denn, ob ich Gott vertraue? Der Paulus, der war in einer schweren Lage hier. Ist schwer. Aber ich weiß, wem ich vertraue. Und er hat es bewiesen, bis in den Tod. Der hat sich vor nichts abhalten lassen. Und wenn Menschen gekommen sind und Umstände waren, was hat er alles leiden müssen? Er wurde gesteinigt. Nichts hat ihn von Gott abgebracht. Ich weiß, an wen ich glaube. Ich bin überzeugt von ihm. Mein ganzes Vertrauen lege ich auf ihn. Ich zweifle nicht. Er ist mächtig. Er ist mein Heil. Ich erschrecke mich nicht. Und wenn eine Armee vor den Toren steht und ich verhöhnt werde, ich verzage nicht, selbst im Tal der Todesschatten. Sein Stecken und Stab trösten mich. Ich glaube an sein Wort. Paulus war gefangen genommen worden und sollte nach Rom überführt werden. Und der Winter nahte, die Stürme kamen auf und jetzt wollten sie mit dem Schiff nach Italien. Und Paulus sagt, nicht mit dem Schiff zu der Zeit, aber wer hört schon auf einen Gefangenen, ja? Und dann sind sie gefahren. Und dann sind sie tatsächlich in den Sturm gekommen. Und dann haben sie die Ladung über Bord geworfen, alle Geräte über Bord geworfen. Und hatten nichts mehr, alle Hoffnung ist zugrunde gegangen, die haben nichts mehr zu essen gehabt, die haben nichts mehr gehabt. Segel werden kaputt gewesen sein, das Ruder auch wahrscheinlich. Und mittendrin der Paulus, und dann lese ich uns vor, Apostelgeschichte 27, 22 bis 25, doch jetzt ermahne ich euch, sagt der Paulus, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen. Wie kann da sowas sagen? Woher nimmt er diese Gewissheit und diese Sicherheit? In dieser Nacht trat zu mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich angehöre und dem ich diene, und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Darum seid guten Mutes, ihr Männer. Denn ich vertraue Gott, dass es so gehen wird, wie er mir gesagt hat. Was für ein Wort. Der Gott, dem ich angehöre. Der Gott, dem ich diene. Ich glaube das, ich vertraue dem, ich vertraue Gott, dass es so kommen wird, wie er es gesagt hat. Ihr Lieben, was hat Gott gesagt? Wird es so kommen? Was ist dein Gott? Dein Gott ist das, worauf du vertraust. Worauf du dein Vertrauen setzt, das ist dein Gott. Und das heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Dieser lebendige Gott war Paulus sein Gott. Und er vertraute darauf. Und er sagt, es wird genauso kommen, wie Gott es gesagt hat. Dieses Gottvertrauen ist für die Menschen unverständlich. Sie können es nicht verstehen. Paulus, worauf vertraust du jetzt? Es geht doch alles drunter und drüber und die Wellen schlagen und der Sturm bläst und alles. Und dann lesen wir von so ein paar Matrosen, die lassen heimlich ein Boot runter ins Wasser und wollen abhauen. Die haben einer Nussschale vertraut in diesem brodelnden Meer. Mal so aus der Sicht Gottes, da schaut so runter so ein riesiges Meer. Und dann steigen so ein paar Leutchen in so ein kleines Boot. Anstatt dem zu vertrauen, der vermag, den Sturm zu stillen, und der vermag, ein Schiff zu bewahren. Menschen können nicht verstehen. Wie oft erlebe ich das, auch eine Kollegin besonders, die immer wieder meldet sich, wie kannst du so fröhlich sein? Und so glücklich in der ganzen Lage, nervlich am Ende, kann ich schlafen. Da ist doch einer, der über allem ist. Dem vertraue ich. Volles Vertrauen ist bedingungslos. Wie weit geht unser Vertrauen? Ich will nicht hier stehen und sagen, dass mir alles glatt läuft. Oder verstehen wir recht, aus Gottes Sicht geht immer alles glatt. Es geht immer alles genau so, wie er es will. Aber aus unserer Sicht geht es nicht immer glatt, weil wir uns das anders vorgestellt haben. Geht nicht immer so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das heißt nie, dass wenn wir Gott dienen, dass wir nie Leid erfahren werden. Wir sind in dieser Welt. Sünde ist um uns herum. Ich will auch nicht sagen, dass immer so errettet werden, wie wir uns das vorstellen. Was sollte ich dann zu den Menschen, zu den Männern und Frauen sagen, die den Märtyrertod gestorben sind? Aber die Frage ist, vertraust du Gott bis in den Tod? Oder wo hört dein Vertrauen auf, wenn du auf irgendwas verzichten musst? Vielleicht auf irgendwelche Bequemlichkeiten verzichten musst? Wenn es auf einmal anders kommt, wie du es dir vorgestellt hast, wenn es auf einmal dich etwas kostet, hört dann dein Vertrauen auf. Seht, wenn es leicht ist, wenn alles gut ist, dann fällt es leicht zu vertrauen. Dann kann ich auch dem Geld vertrauen und Menschen vertrauen, wenn sowieso alles glatt läuft. Aber was ist, wenn es mehr brodelt? Wenn Stürme kommen, hält dann das, worauf man vertraut hat? Vertrauen wir Gott bis in den Tod? Vertrauen wir ihm, auch wenn er beschlossen hat, uns zu sich zu holen? Vertrauen wir ihm dann immer noch? Wenn ich Gott vertraue, kann ich ruhig schlafen. Es gibt keine bessere Versicherung, keinen besseren Freund, keinen besseren König, keinen besseren Schutz. Das Leben in seine Hand zu legen. Und wenn er nicht möchte, dass mir irgendetwas begegnet, dann wird es auch nicht begegnen. Und er hat versprochen, uns nie zu verlassen. Das ist mein Gott. Das ist dein Gott. Und das macht einen ruhig und glücklich. Das kann Frieden geben oder gibt Frieden und Freude. Ich weiß das heute mit mir. Jesaja 26, Vers 3 heißt, einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Das gibt Frieden. Auf Gott zu vertrauen, es ihm abzugeben. Alle suchen Sicherheit, auf die man vertrauen kann, aber auf den einzigen, auf den man vertrauen kann, der wirklich vertrauenswürdig ist, auf den vertraut man nicht. Darum fehlt der Frieden. Menschen haben Angst vor der Zukunft, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Ich habe gelesen, so die ganze Corona-Impfung und so weiter. Habe ich gelesen von Menschen, am Anfang, als es hieß, nur die Alten, hieß es ja erst, von Menschen, von jungen Menschen, die haben sich als alte Frauen verkleidet, um eine Impfung zu ergattern. Angst vor dem Tod. Angst vor dem Tod. Sterben. Wir werden alle sterben. Ich sage immer so, Leute, ihr wisst aber schon, irgendwann müsst ihr sterben. Irgendwann müsst ihr sterben. Da müssen wir sterben. Ein jeder von uns wird sterben müssen irgendwann mal. Dann sollten wir doch nicht suchen, wie kann ich mein Leben und 2-3 Tage verlängern, sondern wir müssen doch schauen, dass wir Frieden mit Gott haben, dass wir keine Angst mehr vor dem Tod haben müssen. Dann müssen wir das Vertrauen auf Gott setzen. Sprüche 29, Vers 25, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Also auf Gott zu vertrauen, wird im Gegensatz gesetzt zu Menschenfurcht. Angst zu haben vor Menschen, Furcht zu haben vor allem Möglichen. Und Vertrauen hat also auch etwas mit Gottesfurcht zu tun. Gottesfurcht ist der Anfang der Erkenntnis. Gott zu erkennen. Und daraus entwickelt sich dann Vertrauen zu diesem Gott, den man immer besser kennenlernt. Fehlt vielleicht Gottesfurcht? in der Gesellschaft, unter den Menschen, in der Politik, in den Gemeinden, Gottesfurcht in unseren Herzen. Ich las eine Geschichte mit den Kindern vor kurzem, es sollte ein Gewitter geben und die Ernte musste eingefahren werden und da war so ein Mann, ich weiß nicht genau, wie der hieß, ich will ihn Johann nennen, der Johann, der hat noch ein paar Männer zusammengerufen und gesagt, ich möchte die Ernte einfahren, schnell, es soll Gewitter geben gleich. Und dann wollen sie sich aufmachen. Und dann sitzt da die Oma, Großmutter, und sagt, Johann, geh nicht. Warum nicht? Sonntag ist der Tag des Herrn. Versündige dich nicht an Gott. Das Resultat war, die haben alle gelacht. Die haben wahrscheinlich so gelacht, dass ihnen die Tränen gekommen sind. Wenn wir heute irgendwo uns hinstellen würden am Sonntag und sagen, tut es nicht, ist doch Sonntag. Die würden brüllen vor Lachen. Und dann geht der Johann mit seinen Leuten und gibt Vollgas. Und dann schaffen sie es, die ganze Ernte in die Scheune noch rein. Und jetzt haben wir es doch geschafft. Und dann kommt er noch zur Oma und sagt, du wirst mir noch froh sein, wenn du im Winter dein Brot bekommst. Und dann fängt es draußen an zu stürmen. Und dann gibt es einen Knall. Und die springen alle zum Fenster und die Scheune steht in Flammen. Der Blitz hat eingeschlagen. Ob der Johann Gottesfurcht gelernt hat, worauf es ankommt, auf wen oder was man vertrauen sollte, ob er es verstanden hat, dass wir nicht auf eigene Weisheit vertrauen sollen, sondern auf den Herrn. Psalm 115, Vers 11, die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Und dann lesen wir so viele Verheißungen im Wort Gottes, nicht wahr? Alle eure Sorgen werft auf ihn, dann sorgt er für euch. Ja, wie soll das gehen, wenn ich kein Vertrauen zu Gott habe? Und dann sagt man, ja, ich kann meine Sorgen Gott irgendwie nicht abgeben. Dann sollten wir Gott noch besser kennenlernen. Noch ein engeres Verhältnis zu ihm. Und manchmal sind es ja auch, ich kann vertrauen, aber in einer Sache nicht, dass wir, Herr, lass mich dich erkennen hier. Dass ich mein Vertrauen auf dich setzen kann und dann kann ich ihm auch meine Sorgen abgeben. Dass die Beziehung zu Gott enger wird. Und wenn wir vertrauen, liebe Seele, wenn du vertraust, wirst Wunder erleben. Viele kleine Wunder und manchmal auch große. Ich denke wieder an, was ich vorher erwähnte, ja, Josua, Mose, David, Hiskia, er war in so großer Not. Und wie sollte ihm jetzt überhaupt noch geholfen werden? Konnte ihm überhaupt noch jemand helfen? Und dann heißt es so, 2. Könige 19, Vers 6 bis 8. Da sprach Jesaja zu ihnen, der Prophet, also zu Hiskia auch, oder zu den Männern, die Hiskia geschickt hat. So sollt ihr zu eurem Herrn sprechen. So spricht der Herr, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Knechte des Königs von Assyrien mich gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist eingeben, das ein Gerücht hören und wieder in sein Land ziehen wird. Und ich will ihn in seinem Land durch das Schwert fällen. Und als der Rabschake zurückkehrte, fand er den König von Assyrien im Kampf gegen Libna, denn er hatte gehört, dass er von Lachis abgezogen war. Hat diese Situation Gott irgendwie vor eine Herausforderung gestellt? Vielleicht Kopfzerbrechen zerbreitet, dass Gott sagen musste, also jetzt bin ich mit meiner Weisheit auch am Ende. Nein. Ich habe irgendwie an Schach denken müssen. Ich mag dieses Spiel, schon immer gemocht. Ja? Dann greift man so diesen gegnerischen König an und denkt, gleich ist Schach. Und dann merkt man, da wird hinten der eigene König angegriffen. Muss versuchen, ihn zu schützen. So war es hier. Also es hätte doch niemand gedacht, dass Gott so führt, dass das Volk Assyrien von einer ganz anderen Seite, von jemand ganz anderen angegriffen wird. Und dann muss der Rabschake seine Zelte abbrechen und nichts für hin, um das Reich zu schützen. Und der Hiskia, der hat nicht mal einen Pfeil abgeschossen. Gar nichts hat er gemacht. Vertraut und gebetet. Und das hat ausgereicht. Gott konnte nicht irgendwie in eine Sackgasse geführt werden, wird nie passieren. Und wir lesen es später, als wieder das Assyrische Reich kommt. Die kommen wieder, immer und immer wieder. Immer kommen wir in solche Situationen, immer wieder. Und dann, was macht der Hiskia? Ich habe erst gedacht, habe ich jetzt irgendwie das Gleiche, bloß irgendwo anders gelesen. Der geht wieder ins Haus des Herrn. Warum? Das letzte Mal hat Gott auch geholfen. Ganz einfach. Wird diesmal wieder helfen. Wird er wahrscheinlich wieder dafür sorgen, dass von der anderen Seite jemand angreift? Nein. Gott hat viele Wege. Dann schickt er einfach einen Engel, der in der Nacht 185.000 Soldaten tötet. Dann muss am Morgensgrauen der Sanherib mit den restlichen Leutchen, was er hat, abziehen. Was wäre gewesen, wenn Hiskia sein Vertrauen auf die Mauern gesetzt hätte? Auf eigene Kraft, auf irgendwelche Verbündete, die vielleicht irgendwo sind, aber gerettet hätte werden können. Sprüche 3, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Erkennen, Erkenntnis Gottes. Vertraue auf ihn, nicht auf deinen Verstand. Das ist Verstand, mit dem Verstand nicht zu erklären, wie Gott hilft. Vertrauen ist eine Lebenseinstellung, eine Herzenseinstellung, eine Lebensführung. Es bedeutet, sich wirklich ganz in die Hand Gottes zu legen, überzeugt zu sein. Das ist mein Gott, dem ich diene, dem ich angehöre. Er wird die Hilfe schenken, er wird mich ans Ziel bringen. Er wird dich ans Ziel bringen. Was ist für uns jetzt wichtig? Was sollten wir tun? Ich will uns die Antwort aus der Schrift ganz direkt geben. Ich lese, wir brauchen es nicht aufschlagen, Hebräer 10, die Verse 35 und 36. Und ich habe aus der neuen Neues Leben, obwohl ich die Übersetzung eigentlich nicht so mag, aber dieser Vers, ich will ihn ganz langsam vorlesen, wie es da heißt. Da heißt es so, werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg. Was immer auch geschieht, egal was geschieht, werft euer Vertrauen nicht weg. Sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, was brauchen wir jetzt? Was ihr jetzt braucht, ist Geduld. Damit ihr weiterhin nach dem Willen Gottes handelt. Es ist wichtig, weiterhin nach dem Willen Gottes zu handeln, in allem, in Geduld. Was wird dann sein? Dann, nur dann, wenn wir in Geduld, in dieser Lage, weiterhin Gottes Willen tun, dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Liebe Seele, willst du dem Herrn vertrauen? Willst du vertrauen, bis er kommt, bis er dich holt zu sich? Der Herr möge es uns aus Gnaden schenken. Amen.